Servus beim Spielemagazin-Podcast. Heute geht's um die Oscar-Prognose. Ich bin der Fully, a.k.a. Manuel. Und bei mir ist der Gabriel, a.k.a. Gabby. Sag mal hallo, Gabriel.
Wunderschönen guten Tag.
So. Am Sonntag, beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag, finden die wievielten Oscars statt?
Die 84.
84. Und wir wollten heute eine kurze Prognose geben. Wir haben uns einige der Filme, wenn nicht sogar fast alle, angeschaut und wollen mal kurz sagen, was wir dazu denken, ob die Nominierungen gerechtfertigt sind und ob das so vertretbar ist. Und vielleicht, wer gewinnen wird oder nicht.
Genau.
Zur Moderation. Das Ganze macht Billy Crystal nach dem etwas mauen Moderationspaar vom letzten Jahr. Das war... Wie hießen die beiden nochmal? Seht ihr, keiner erinnert sich dran. Das ist schon mal gut. Billy Crystal hat schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal die Oscars moderiert. Von daher, da sind sie jetzt wieder bei einem ziemlich soliden Moderator gelandet. Ja, das Ganze findet nicht mehr im Kodak Theater statt, sondern wird jetzt im... Also es findet immer noch im Kodak Theater statt, aber es heißt jetzt... Hollywood Highland Center, was etwas, ja, es hört sich blöd an, ist einfach nur eine Namensänderung, weil Kodak es nicht mehr bezahlen konnte, so wie es aussieht. Aber an der Qualität der Oscars wird es wahrscheinlich nichts ändern. Die werden trotzdem sehr glamourös sein. Fangen wir direkt an. Oder willst du noch was sagen allgemein?
Zum Allgemeinen war Oscars eigentlich nicht, nein. Können wir starten.
Ja, fangen wir am besten... Ja, wo wir es machen? Bester Film zuerst oder bester Darsteller zuerst?
Machen wir erstmal bester Film, da können wir ein bisschen was über die Filme kurz ansprechen.
Okay, also bei bester Film sind ein paar sehr interessante Nominierungen dabei, wo wir uns schon gedacht haben, okay, was haben die Filme da zu suchen? Aber an sich auch sehr solide Nominierungen. Zum Beispiel finden wir da The Artist. Da kann Gabriel ein bisschen was zu erzählen. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es ein Stummfilm ist und dass er in Schwarz-Weiß ist. Genau. Dass die Schauspieler sehr viel, ja, schauspielen mussten dafür.
Da kann man so sagen. Sache ist halt, ich bin halt sehr schwer an den Film rangekommen, weil ich halt dachte, dass heutzutage halt Stummfilm, die Zeit ist halt einfach vorbei in meinen Augen. Habe mich dann trotzdem dazu durchgerungen, den Film zu sehen, weil er halt ja nominiert ist in schließlich 11 Kategorien. Und die Story ist eigentlich nicht wirklich groß hochtrabend. Die ist relativ simpel gestrickt. Es ist halt ein Fernsehstar, beziehungsweise Theaterstar, der halt groß gefeiert wird von der Menge, der dann irgendwann zufällig einer Frau begegnet, der hilft und die zum Film mitkommt und sich halt dann besser kennenlernen und sie irgendwann ein bisschen berühmter ist als er und somit nimmt das alles seinen Lauf. Er kommt halt in eine Depression und so.
Die typische Bowler-Story, oder?
Richtig, genau. Und die schauspielerische Leistung ist schon natürlich gut für so einen Film. Ich meine, man muss erstmal einen Stummfilm heutzutage spielen können als Schauspieler. Aber ob das jetzt nun der beste Film ist, der letztes Jahr rauskam, beziehungsweise mit dieses Jahr, bezweifle ich. Also ich fand okay, aber nicht wirklich richtig gut.
Da wird der Kunstfaktor eine große Rolle spielen, denke ich mal. Die Academy wird da beeindruckt sein, dass so ein Film überhaupt noch gemacht worden ist. Aber ich glaube, bester Film, ich weiß nicht.
Das ist halt Sache, dass die Academy halt denken, dass es halt um Kunst geht. Aber kann man so viele schöne Sachen erzählen, die heutzutage passieren. Und das ist halt... Muss halt heutzutage nicht mehr passieren, dass man so einen Film dreht, unbedingt, in meinen Augen.
Die Academy ist die Academy. was haben wir noch Schönes da stehen? Moneyball, die Kunst zu gewinnen mit Brad Pitt. Also ich fand den Film an sich super interessant, also die Story so wechselhaft, vielschichtig das Ganze und auch super gedreht. Brad Pitt total überzeugend in der Rolle. Was sagst du dazu?
Ja, kann ich, kann ich mich nur anschließen. Also ich fand, Brad Pitt hat eine sehr solide Rolle gespielt und auch eine Rolle, die sehr gut zu ihm passt irgendwie so. Also als Sportler kommt er auf jeden Fall rüber auch, der halt ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Jonah Hill fand ich nicht gerade schlecht, aber auch jetzt nicht so super, dass man ihn halt nähern muss dann später für einen besten Nebendarsteller. Aber ich mag halt solche Filme, wo es halt wirklich um wahre Begebenheiten geht und so, und die ein bisschen dramatisch sind, wo sich halt Leute dann um was sehr bemühen und dann halt irgendwas erreichen und schaffen. Das finde ich halt immer toll. Und der Film hat genau das ausgelöst, was ich halt wollte. Und ich denke mal, er hat schon gute Chancen, vielleicht auch einen Preis abzusahnen.
Ich fand es schön an dem Film, dass man ihn gucken konnte, ohne dass man wirklich was von Baseball verstehen muss, weil es geht fast nur um dieses Managertum im Hintergrund. Zum Beispiel, dass sie als in diese Becher da reinspucken, das habe ich vorher noch nie gesehen, aber da hat man wieder was gelernt. Und,
ja.
Und auch wie diese ganzen Strukturen da im Hintergrund sind, das war schon interessant mal zu sehen. Also ich glaube, Moneyball als Zuschauer wäre es einer meiner Favoriten für bester Film.
Gehe ich mit.
Was haben wir noch Schönes? The Help. Ja, da geht es um Amerika, der, ich glaube, 50er oder 60er?
Was wird 60er.
Das 60er.
Anfang 62.
62, okay. Es geht um ein Buch. Es geht um Emma Stone, die Hübsche. Und es geht darum, dass die schwarze Bevölkerung von Amerika immer noch als eine Art Haussklave gehalten wird im Mississippi? Wo war das?
Ja, richtig.
Ah, ich bin gut. ja, der Film an sich sehr unterhaltend. Also ich hatte kaum eine Minute lang Langeweile. Etwas von manchen etwas übertrieben gespielt, aber an sich auch ein sehr guter Film und sehr authentisch auch. Also die Farben und so, man hat sich wirklich während dieser, ich glaube 120 Minuten waren es, in den 60ern oder 50ern halt gefühlt.
Also ich bin sehr erstaunt darüber, wie gut dieses Thema eigentlich rüberkommt, dass zur damaligen Zeit zwar keine Sklaven mehr gehalten wurden, wenn man das so sagen kann, sondern die schwarze Bevölkerung anerkannt war, eigentlich in einem gewissen Maße und halt angefangen hat zu arbeiten, aber die trotzdem immer noch so behandelt wurden, als ob sie halt eine ganz andere Spezies sind. Deswegen ja auch man gleich relativ am Anfang kriegt man halt mit, es waren separate Klos gibt für die Schwarzen, damit man sich nicht ansteckt an denen ihrer Krankheiten, weil die kennt man ja nicht und so. Also es ist schon ziemlich krass. Und was ich aber an dem Film wirklich gut finde, ist, dass er trotzdem an vielen Stellen so witzig ist, dass es halt eine schöne Harmonie zwischen dem Traurigen und dem Lustigen halt irgendwie vermittelt.
Ich sag nur, eat my shit.
Ja. Also auf jeden Fall ein lohnenswerter Film.
Ja, und ich würde auch den würde ich auch ganz hoch einstufen. Also vor allem bei den Amerikanern wird er da sehr ziehen, weil es geht halt um denen ihre Geschichte und denen ihr Patriotismus. Man kennt halt die Amis.
Ja, man muss es vielleicht wählen, weil es ist ja die eigene Geschichte und ja.
Ja, aber selbst wenn es nicht gezwungen wäre, er hat seinen Platz verdient als nominierter bester Film.
Er hat seinen Platz verdient im Gegensatz zu anderen Filmen, ja.
Okay, jetzt kommt wieder mal ein Film, wo ich nicht so viel reden kann, weil ich nach 10 Minuten weg musste, sag ich es so. Hugo Cabaret.
Heißt eigentlich Hugo Cabaret. Also,
ist mir egal.
Da wird auch im Film so direkt ausgesprochen, Hugo Cabaret. Ja, es geht um einen kleinen Jungen, der eigentlich einen größten Teil seines Lebens in einem Bahnhof aufwächst, mit seinem Vater zusammen und die dort die Uhren einstellen und reparieren und machen. Und sein Vater ist halt auch Uhrmacher und er lernt halt die ganzen Fähigkeiten. Leider stirbt der Vater irgendwann und er ist halt allein da und hat niemanden, wird halt von dem örtlichen Polizisten, der dort halt ist in dem Bahnhof, verfolgt und soll halt ins Heim geschafft werden. Er versucht halt immer zu entkommen und muss halt leider auch stehlen und gerät dann aber an einen älteren Mann, der ihm das verbietet und er möchte halt, dass er für den arbeitet. Und so nimmt die Geschichte dann seinen Lauf, bis er halt feststellt, ey, der alte Mann hat ja einen Enkelin und ich habe bei mir eine Art Roboter rumstehen und die hat einen Schlüssel dazu und auf einmal funktioniert er, als sie sich halt dann treffen und halt zusammen das probieren, ob das halt passen könnte. Geschichte an sich ist eigentlich ganz gemacht. Könnte ein bisschen mehr Pep vertragen, weil es auf Dauer dann doch ein bisschen langweilig ist. Aber ich denke mal, als Kinderfilm ist es nicht schlecht. Für Erwachsene dann doch auf Dauer etwas langweilig.
Verdiente bester Filmnominierung oder Lückenfüller?
Es ist so die Grauzone, finde ich. Also es gibt Filme, die nominiert sind für den besten Film, die haben es gar nicht verdient in meinen Augen. Und es gibt Filme, die haben es verdient. Und das ist so dazwischen, wo ich sage, okay, das stört mich nicht, dass er damit nominiert ist, aber es musste nicht unbedingt sein.
Okay. Dann kommen wir jetzt zu... Was nehmen wir dann? Ja, Warhorse, Die Gefährten. Oder nee, Nur Gefährten heißt er ja in Deutsch.
Nur Gefährten, ja.
Die Story um das Pferd. Sagen wir es mal so. Also, der Film von Spielberg, extrem bildintensiv, will ich es mal nennen. Aber ich wäre dafür, er kümmert sich lieber wieder um Dinosaurier als um Pferde. Es ist einfach, ich finde, der Film ist zu bildgewaltig und die Story ist in viel zu viele kleine Stücke gehackt und über den ganzen Film einfach verteilt. Und der Film ging, glaube ich, 3 Stunden. Und selbst der Kinositz tat nach einer Zeit dann doch etwas weh. Also ich finde, bester Film auf gar keinen Fall. Best Picture vielleicht.
Ja, also Best Picture würde ich auch fast sagen, okay. Und ansonsten schließe ich mich dir an. Also ich habe stellenweise wirklich Probleme gehabt, die Charaktere, mit denen das Pferd in Berührung kommt, auseinanderzuhalten. Und das macht es halt dann für mich zu konfus, so ein Film. War an sich eine schöne Idee und Tiere sind ja auch immer eigentlich, ziehen ja auch immer so Publikum, aber ja, bester Film niemals, also kommst du nicht ran.
Es war ja auch eine Verfilmung von einem ziemlich berühmten Roman, der aber hier in Deutschland anscheinend gar nicht so berühmt ist, sondern eher so England und Amerika. Und an sich ist die Geschichte dahinter ist eigentlich viel komplexer, aber in dem Film kam halt wirklich nur so abgehackte Stücke rüber, die ja, da ist man im Ersten Weltkrieg, dann ist man in einer französischen Vorstadt, dann ist man in England und wieder zurück und oi, nee. Also der Film war einfach zu wirr, fand ich. Von ja. Daher für bester Film auf gar keinen Fall. Hast du The Tree of Life gesehen?
Ja.
Dann sag mal was dazu.
Im Grunde Brad Pitt in der Hauptrolle. Als erziehender Vater in, ich glaube, 30er Jahren. Ich bitte nicht ärgern, wenn ich das jetzt irgendwie falsch erzähle, aber ich glaube, in den 30er Jahren hat er halt noch ein strenges Regime. Die Jungs von ihm müssen ihn mit Sir ansprechen. Er ist arbeiten, die Frau ist den ganzen Tag zu Hause, wie man halt so ein bisschen das Ami-Klientel so kennt. Er zieht halt mit einer harten Hand und man merkt halt, es geht halt auch um die Kinder, wie die halt sich verhalten, wenn der Vater da ist und wenn er nicht da ist. Und wie sie halt auch ein bisschen, wie sie halt Respekt aufbauen, aber auch irgendwie eine gewisse Art von Hass. Ja, darum hat sich das eigentlich im Grunde genommen. Dazwischen hat man aber dann sehr viele Bilder wie vom Urknall. Das geht halt dann 20 Minuten, hat dann wirklich spektakuläre Bilder, wie halt der Urknall aussehen hätte können. Die für mich halt, wenn man halt weiterdenkt, halt schon irgendwo dazu passen zu den ganzen Sachen, wie halt alles irgendwie entsteht. Wenn man halt eine Streitigkeit hat und so und das darauf halt bezieht, wie der Urknall halt auch dann ist. Aber ob das dort reingehört, ist halt sehr künstlerisch, finde ich, der Film. Ich fand ihn gut, unterhaltsam, bisschen lang, weil ich glaube, der geht auch 2,5 Stunden. Aber bester Film finde ich auch nicht, dass er dort gehört.
Okay. Hört sich auch, naja, sehr wie an.
Ja, es ist auch irgendwie wirr. Ich kann ihn auch gar nicht vergleichen mit irgendeinem anderen Film. Das ist ganz komisch.
War Brad Pitt in dem Film besser als in Moneyball oder Moneyball?
Ach, das ist eine ganz andere Sache. Also, er hat auch sehr stark gespielt in Tree of Life, finde ich. Also, ich finde ja sowieso, dass Brad Pitt einer der besten Schauspieler ist, die wir haben, weil er halt schon irgendwie relativ gut überzeugen kann in den Rollen, die er hat. Aber ich denke, in Moneyball war noch ein Tick besser.
Okay, und jetzt kommen wir zu einem richtig künstlerischen Film, und zwar Midnight in Paris. Der Drogentrip durch Paris.
Ja, Drogen nicht direkt, ne? Also, wenn du Alkohol als Droge siehst, okay.
Ja, aber ganz im Ernst, irgendwas ist seltsam. Also mit dem Charakter, nicht mit dem, wie heißt er?
Owen Wilson.
Genau, Mr. Schiefe Nase. Ich fand den Film an sich sehr gut, wirklich witzig auch zum Teil, aber die Story war echt extrem abgedreht.
Naja, es ist halt die Sache. Zum Beispiel, ich bin halt jemand, ich lese halt ziemlich viel und ziemlich gern. Und ich fand das dann schon irgendwie ganz cool, sowas. Also, wollen wir das erstmal kurz erzählen, um was es geht?
Ach so, ja klar,
Ich.
schieß los.
Ein junges Pärchen, Owen Wilson und Rachel McAdams, sind mit den Eltern von der Dame halt in Paris unterwegs, weil die dort geschäftlich zu tun haben, der Vater halt. Und Wilson guckt sich halt viele Sehenswürdigkeiten an und will sich inspirieren lassen, weil er ist eigentlich Regieautor, also Drehbuchautor und möchte jetzt aber sein Buch halt weiterschreiben und sucht halt dafür Impressionen und Paris ist halt eine tolle Stadt und er fühlt sich dort super wohl, seine Frau halt eher nicht, die möchte halt tanzen gehen und so und er möchte sich halt eher die Stadt angucken gehen. Und eines Abends treffen sie halt Kumpels aus den Staaten. Der männliche Part ist Michael Sheen, der im wahren Leben auch mit der Rachel McAdams zusammen ist. Und die gehen halt dann noch irgendwo hin tanzen und der Owen Wilson ist aber betrunken und hat halt gesagt, er möchte lieber noch ein bisschen spazieren und dann halt ins Hotelzimmer gehen. So,
Da
er
kommt er aber nie
läuft.
an.
Richtig, er läuft durch die Stadt, setzt sich dann irgendwo auf eine Treppe, weil er halt nicht mehr weiß, wo er ist. Und die Uhr schlägt 12, es ist Mitternacht und auf einmal kommt ein altes Gefährt vorbeigefahren, wo halt junge Leute drin sitzen, die halt Französisch sprechen und halt feiern und ihn fragen, ob er nicht mit einsteigen will. Das macht er und findet sich danach in einer Bar wieder, wo er schnell herausfindet, dass er halt, glaube ich, 1920
Die
zurückgeworfen
Zeiten
wurde.
springen die ganze Zeit.
Ja, auf jeden Fall ist er erstmal in den goldenen 20ern und lernt halt dort Leute wie Hemingway kennen zum Beispiel. Also sehr viele halt
Fand ich am besten.
künstlerische Charaktere. Ja, definitiv.
Also man hat immer so Vorstellungen von Künstlern, wie sie damals waren, und in dem Film sind sie halt meistens auch genau so, wie sie dann einem im Kopf rumgeschwirrt sind. Also, wer war da noch
Richtig.
alles? Picasso, oder? War doch Picasso.
Picasso und Dali.
Ja, super Sache. Also ich fand den Film an sich wirklich super unterhaltend, und der hätte auch den besten Film, hätte er auch verdient an sich. Weil er hat eine Romanze drin, er hat halt man hat Owen Wilson, schließt man wirklich ins Herz mit seinen mitternächtlichen Spaziergängen und dieser Antipathie gegen seine Frau irgendwie, die man dann auch am Ende nachempfinden kann. Das ist ein wirklich guter Film.
Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich den Film so super finde wie du. Er ist gut. Ich habe ihn auch gerne gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er am Sonntagabend auf ProSieben läuft und dass viele Leute gucken. Es ist irgendwie so ein Film, der dorthin gehört. Aber ob es nun jetzt bester Film ist, dafür habe ich leider zu viele andere gute Filme in anderen Kategorien gesehen. Das ist halt so. Aber er war gut auf jeden Fall. Besser als andere Filme, die nominiert sind.
Ja, man weiß eh nie, was die Academy macht.
Eben.
So, jetzt haben wir noch zwei Filme, glaube ich. Ja, noch zwei. Zu dem einen kann ich noch was sagen, deswegen kommt jetzt erstmal extrem laut und unglaublich nah, wo du nochmal reden kannst.
Okay, für mich der Gewinner für besten Film. Ich habe nicht viel erwartet, was es halt ist, aber da kam er jetzt glücklicherweise schon ins Kino raus, deswegen bin ich auch gleich gegangen, als er kam. Und ich hätte ihn lieber alleine gesehen, also es waren halt so, was ich, drei, vier Leute im Kino mit. Ich hätte ihn lieber alleine gesehen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr gefühlsbetonter Film. Es geht darum, es ist ein Junge, der ist Hauptdarsteller auch, er ist im wahren Leben, glaube ich, jetzt 14. In dem Film spielt er so, sagen wir mal, einen 11-Jährigen, würde ich so ungefähr grob einschätzen, das wird nicht gesagt, der ein bisschen aufgedreht ist, anders ist als normale Kinder in dem Alter. Also er sagt halt auch später selber in dem Film, dass sie halt an ihm getestet haben, ob er Asperg hat, das Asperg-Syndrom. Es wurde nie halt wirklich geklärt, sagt er halt auch. So ist er halt. Er ist halt irgendwie, er hat irgendwie so eine Single-Begabung, dass er halt intelligent ist als andere. Auf jeden Fall lernt man schnell am Anfang, als Tom Hanks ist sein Vater, Sandra Bullock ist seine Mutter. Und am Anfang stellt man schnell fest halt, dass irgendwann Tom Hanks halt stirbt. Dass das auch noch mit dem 11. September zu tun hat. Man denkt sich so erstmal so, oh, 11. September wieder ein Film darüber, aber
Ja.
Aber es ist, der Film hat halt, der hat halt so viel mehr, der hat halt noch eine kleine Geschichte mit dem Nebendarsteller, der halt nicht spricht, der sagt nicht ein Wort, weil er halt aufgehört hat, wegen einem schlimmen Kindheitserlebnis zu sprechen. Das ist, der ist aber auch schon, wie wird er sein, ein paar 60, der ist auch nominiert als bester Nebendarsteller, das ist der Max von Sydow, das ist ein Schwede eigentlich, und die führen halt dann so eine Art Beziehung, weil der Junge findet halt einen Schlüssel noch nach einem Jahr, nachdem sein Vater gestorben ist, und denkt halt, sein Vater hat ihm ein Rätsel aufgegeben. Soll halt jemanden finden, der Black heißt, und der hat halt irgendwo dann diesen Schlüssel und hat halt dort dann irgendwas von seinem Vater, was ihm halt was bedeutet hat. Und er macht sich halt auf die Suche in New York, schreibt halt alle Leute raus, die halt Black heißen, und versucht sie zu besuchen. Alles zu Fuß, weil er Angst hat, mit der U-Bahn zu fahren. Und er überredet halt den älteren Mann halt mitzukommen, weil der halt auch der Untermieter bei seiner Oma ist, und deswegen kennt er den halt ein bisschen so von sehen, und die machen halt dann diese Reise sozusagen jedes Wochenende und versuchen halt das Geheimnis zu lüften. Und der Film wird immer witziger, aber auch immer trauriger. Es war wirklich so, dass ich im Kino gesessen habe und geweint habe. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal bei König der Löwen, wo ich 7 war. Also,
Mufasa.
ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das genau alles ausdrücken soll. Auf jeden Fall ist der Film nur zu empfehlen in meinen Augen und für mich der beste Film, und aber auch gleichzeitig schade, dass der Junge nicht als bester Hauptdarsteller nominiert ist, weil er in meinen Augen auch die beste Leistung bringt. In dem Alter so super zu spielen, der erste Film, den er jemals gedreht hat, das ist schon beeindruckend.
Ja, ich glaube, da gibt es bestimmt so eine Altersuntergrenze bei bester Hauptdarsteller.
Ja, die wollen halt die Stars halt, die halt nicht schon von vornherein verheizen und so. Aber ich finde, wenn jemand eine gute Leistung bringt, sollte auch dafür belohnt werden.
Das ist die Academy, wie gesagt.
Naja, das ist es halt leider. Das ist dann wieder keine Kunst, weißt du? Wenn jemand einen Schwarz-Weiß-Film macht, das ist Kunst, aber wenn ein Junge, der noch nie einen Film gespielt hat, eine überragende Rolle spielt, dann ist es keine Kunst, sondern der ist halt gut, und mal gucken, was daraus wird.
Okay, und der letzte Film. George Clooney und The Descendants. Sag den Namen mal bitte richtig.
Descendants.
Descendants, genau. Familie und andere Kleinigkeiten. Im Prinzip geht es darum, George Clooney und seine Familie lebt auf Hawaii. Und seine Frau hat einen Surfunfall. War doch ein Surfunfall, oder?
Ja.
Und liegt danach im Sterben. Die Arme. Vorher kriegt George Clooney aber noch raus, dass sie ihn betrogen hat mit einem anderen. Und diesen anderen versucht die Familie halt ja, ausfindig zu machen. Und nebenbei wird auch noch ein riesiges Land von Hawaii, was George Clooney gehört, soll noch verkauft werden. Also es gibt noch so eine kleine Immobiliengeschichte drumherum. Aber im Mittelpunkt steht wirklich die Familie. Also George Clooney und seine beiden Töchter und der Freund der größeren Töchter. Und die Suche nach dem, ja, nach dem Seitensprung der Frau. Sodass sie alle mit, ja, mit der sterbenden Mutter halt abrechnen können. Wobei sie ihre Mutter natürlich alle noch lieben und es ist ein trauriger Film, aber auch, ich finde, ein sehr schöner Film und man sieht sehr schöne Perspektiven von Hawaii, die man so nicht so oft sieht, jetzt aus Pearl Harbor oder so. Und George Clooney hat auch wirklich gut den liebenden Ehemann gespielt, finde ich.
Ja.
Es ist nicht wirklich bester Film, würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist auch ein sehenswerter Film auf jeden Fall.
Ja, ich fand ihn auch sehenswert und gut, aber was ich wirklich richtig schön fand, dass wir mal wieder einen Clooney gesehen haben, der auch seinen Namen gerecht wird. Also es war eine wirklich gute Leistung, die er dort vollbracht hat, fand ich. Besser als in den meisten anderen Filmen, die er in den letzten Jahren gedreht hat.
Auch ich fand hier den Up in the Air fand ich nicht so schlecht.
Nee, war nicht so schlecht, aber er kann besser.
Ja, besser kann er auf jeden Fall. Okay, das war der letzte Nominist aus Bester Film. Kommen wir ganz schnell zu Bester Hauptdarsteller. Ist nämlich gerade George Clooney. Also nominiert ist George Clooney für ach,
Das kennen.
Descendants, genau, danke. Finde ich verdient. Er hat es gut gespielt.
Ja.
Ansonsten Brad Pitt in Moneyball. Brad Pitts erster Oscar wäre das.
Ja.
Total unverständlich, weil er schon viele super Filme gedreht hat. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen für Moneyball. Wäre absolut verdient. Der Artist, den Namen müsstest du mal aussprechen.
Dann Joaquin. Okay. Würde ich sagen, keine Ahnung.
Ja, für einen Stummfilm, ich weiß nicht, ob man da beste Hauptdarsteller überhaupt nominieren darf, weil im Prinzip, du hörst nichts von seiner Stimme, Emotionen kommen also nicht über die Sprache rüber, was eigentlich zu einem Hauptdarsteller gehört, finde ich. Von daher ist ein Streitfall. Ich denke, er wird es bestimmt bekommen, weil dieser Kunstfaktor und die Academy. Ja, was würdest du dazu sagen?
Also ich denke auch, dass er den bekommen wird. Du hast noch vergessen, Gary Oldman aufzuzählen für...
Ja, ich bin noch nicht fertig.
Achso, Entschuldigung.
Gary Oldman für Bube, Dame, König, Spion oder so?
Ass-Spion.
Ja, ich habe den Film nicht gesehen. Muss leider sagen, der war mir zu langweilig.
Ja, ich habe gesehen und er ist langweilig. Ein Gary Oldman spielt für mich immer solide. Weißt du? Das, was in Clooney noch fehlt, hat ein Gary Oldman schon lang drin. Er spielt immer gut. Ich habe ihn noch nie in einem schlechten Film gesehen.
Ob es trotzdem bester Hauptdarsteller wird?
Na, wahrscheinlich. Also ich denke auch, dass es halt hier der John Duardin macht von The Artist, weil halt einfach, ja, ich denke, die Academy wird das halt loben, dass es halt so künstlerisch ist. Für mich ist es trotzdem auch Brad Pitt und ich finde auch, er hat es dann endlich mal verdient, nach so vielen Jahren, so vielen guten Filmen.
Ja. Damien Bashir haben wir noch für Better Life. Auch nicht gesehen, aber.
Doch nicht.
Hat man zu wenig drüber gehört, als dass da wirklich der beste Hauptdarsteller bei rausspringen könnte. So, geht's gerade weiter. Beste Hauptdarstellerin: Glenn Close für Albert Nobbs.
Nicht gesehen.
Ich leider ebenfalls nicht. Viola Davis, The Help. Finde ich unverständlich, weil eigentlich. Fände ich Emma Stone von The Help die bessere Hauptdarstellerin.
Ja, finde ich nicht. Finde ich andersrum. Also ich finde das schon gerechtfertigt.
Aber es ist halt irgendwie... Du siehst, Viola Davis hat nicht wirklich die ganze Zeit was zu sagen. Und oft sind auch andere Leute in dem Film Hauptdarsteller, weißt du?
Und ja.
Na, ich weiß nicht. Kann Viola auch daran liegen, dass ich Emma Stone halt so heiß finde, aber...
Viola Davis spielt übrigens auch bei extrem lauten unglaublichen Namen mit. Nur mal so als Zeitinformation.
Hat aber nicht die beste Nebendarstellerin da.
Nee.
Rooney Mara, Verblendung. Der Film hat mich sowas von nicht interessiert.
Ich habe das Original gesehen, ich habe das Remake gesehen, ich finde beide wirklich gut. Auch das Remake ist wirklich gut gemacht. Und Rooney Mara ist für mich die beste Hauptdarstellerin. Die spielt super. Ich weiß nicht, hast du gesehen The Social Network?
Ja.
Anfangsszene, die Freundin, die ihn halt dort verlässt in der Bar, das ist Rooney Mara. Ach,
die Süße da.
Ja, und die sieht halt in Verblendung halt mit Iro und ziemlich freizügig und Augenbrauen dekrasiert und Piercings und Tattoos halt ein bisschen anders aus und spielt wirklich richtig, richtig, richtig gut.
Okay. Meryl Streep, die Eiserne Lady. Englischer Film. Boah. Ich glaube, Meryl Streep hat genug Oscars, oder?
Ja, ich fand den Film sehr trocken. Meryl Streep spielt sicherlich gut, aber ich komme an sowas nicht ran. Das ist nichts, was mich jetzt wirklich so interessiert. Deswegen, nein.
Und dann haben wir noch Michelle Williams, My Week with Marilyn. Nie gesehen.
Auch nicht gesehen, nur Trailer gesehen und wurde ja hochgelobt, auch die Michelle Williams. Könnte ich mir vorstellen, die ist so ein bisschen ein Hollywood-Liebling geworden inzwischen, weil sie so ein bisschen independent ist irgendwie. Könnte ich mir vorstellen, dass die von der Academy gewählt wird. Hoff's aber nicht.
Ist die irgendwie alt oder eher so der Next American Sweetheart mäßig?
Die hat gespielt früher, also Debüt hat sie gehabt in Dawson's Creek. Da weißt du, wie alt sie ist, so Anfang, Mitte 30.
Okay. Kategorie, bester Nebendarsteller. Jonah Hill, Moneyball, total unverdient, aber trotzdem nominiert.
Ja. Aber dabei muss man sagen, wir mögen beide sehr Jonah Hill.
Ja, Jonah Hill ist super, aber in dem Film hat er echt nicht das gezeigt, was er kann.
Ja.
Wie im Vorgespräch schon klargestellt, Superbad ist und bleibt wahrscheinlich sein bester Film ewig.
Ja,
Was an Emma Stone liegt natürlich.
Richtig.
Nick Nolte, Warrior. Habe ich leider vergessen zu schauen.
Definitiv der beste Nebendarsteller. Also wenn The Warrior ist für mich der beste Film, der überhaupt nominiert ist. Leider hier bloß mit der Nebendarstellerrolle. Aber das ist für mich der Film, der eigentlich bester Film hätte sein müssen, werden müssen.
Den
es ist halt
auch
wieder. Es ist halt eher ein Sportler-Drama, ne? Und es geht halt mal eher um brutaleren Sport. Deswegen denke ich mal, ist er nicht so weit nominiert. Und ein, wie heißt er? Zählt mir der Name Hauptdarsteller. Ach, man kommt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall spielt er halt ausnahmslos richtig, richtig klasse. Ist halt auch dann dabei bei Batman.
Mensch. Batman. Das wird auch noch ein super Film.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall Warrior Nick Nolte ist hoffentlich gewinnter. Hat's verdient.
Jetzt haben wir hier noch Max von Sydow.
Sydow. Ist der Schwede.
Entschuldigung. Extrem laut und unglaublich nah. Verdient?
Ja. Nominierung ist definitiv verdient. Also er spielt halt auch ohne Worte. Ne? Es ist halt eigentlich wie The Artist. Nur es ist halt bei ihm darauf zurückgerührt, dass er halt was Schlimmes erlebt hat. Und der bringt das halt auch so rüber. Und das finde ich halt echt schön.
Okay, jetzt haben wir hier noch zwei andere. Christopher Plumber, Beginners. Nicht gesehen. Kann ich nichts zu sagen.
Ich auch nicht.
Und Kenneth Branagh, My Week with Marilyn.
Auch nicht gesehen, keine Ahnung.
Müssen wir uns leider totschweigen zu. Gehen wir wieder weiter. Beste Nebendarstellerin. Steht ganz oben. Ja, den Namen musst du wieder aussprechen. Von The Artist, die Frau.
Berenice Jo.
Genau.
Ja, sie spielt gut. Das ist echt ein süßes Mädel. Ja, kann man nominieren, ist okay.
Ist wieder die Frage, Nebendarsteller, also beziehungsweise Stummfilm heutzutage noch modern? Ja, nein.
Naja. Richtig.
Jessica Chastain. Chastain. Ist das richtig ausgesprochen, ja, oder?
Ja.
Okay, für die Help. Ist das die dicke Schwarze?
Ich weiß nicht, ob das die ist, die dicke Schwarze ist. Ich guck kurz nach, warte. Nein, das ist die zickige.
Weißt du, die mit den hochtopierten Haaren?
Ja, ja. Also die böse halt. Die böse Gegenspielerin von der hübschen Emma Stone.
Okay, dann finde ich das absolut ungerechtfertigt.
Ja.
Weil ich finde, entweder die dicke oder die die aufgedrehte. Weiß schon, die neureiche.
Ja.
Also ja, die beiden, stimmt. Die beiden oder Emma Stone hätten es locker verdient.
Ja, die Dicke ist ja noch nominiert.
Für?
Na, auch beste Nebendarstellerin. Octavia Spencer.
Ach ja, ich sehe es gerade. Also, die sollte es auf jeden Fall bekommen. Ich fand,
ja, finde ich auch.
Ich fand, die hat so witzig und überzeugend diese Rolle der eingeschüchterten Frau, die halt außen hin auspackt, gespielt. Ist echt gut.
Ja.
Octavia Spencer. Die muss man sich merken. Melissa McCarthy, Bridesmaids. Absoluter Frauenfilm, also absolut an mir vorbeigegangen.
Ich habe ihn gesehen. Aber es hieß ja Hangover für Frauen. Und das finde ich ist schon eine hohe Latte, weil Hangover, der erste Teil zumindest, war wirklich richtig gut, fand ich. Und also unverdient, warum der überhaupt nominiert ist. Das ist wie Bridget Jones. Ich meine, das ist ein guter Film vielleicht, ja, aber muss man nicht für einen Oscar nominieren.
Was wo mir gerade auffällt, Hangover ist auch nirgendwo aufgetaucht.
Nein, stimmt.
Wir hätten zumindest mal für bestes Kostüm, für das der Thomas bekommen können, aber
nein. Spoiler nicht.
Ach, als ob denn die Leute, die Oscars interessieren, nicht schon gesehen hätten.
Ja, auch wieder wahr.
Jeanette McTeer in Albert Nobbs ist noch nummeriert, aber kann ich nichts zu sagen.
Ich auch nicht. Nicht gesehen. Also ich denke, es wäre schon in Ordnung, wenn halt die Octavia Spencer den bekommt. Das ist auch so mein Tipp. Ich denke mal, es liegt nahe.
Okay, machen wir noch machen wir noch zwei Kategorien, oder?
Naja.
Also ich würde sagen, bester Animationsfilm auf jeden Fall.
Bester Animationsfilm auf jeden Fall.
Beste Musik.
Regie,
Okay,
Musik
Regie auch
und
noch.
Spezialeffekte. Und dann ist gut.
Okay. Also, machen wir Eiltempo weiter. Bester Animationsfilm. A Cat in Paris. Keine Ahnung. Nie gehört.
Dito.
Also, Chuck, weg. Chico und Rita. Nie gehört. Nie gesehen.
Auch nicht.
Auch weg. Kung Fu Panda 2. Gesehen, gelacht, fand ich super, aber bester Animationsfilm? Nein.
Lese ich mich an?
Der gestiefelte Kater. Ja. In dem Film ist der Esel nicht vorgekommen. Von daher, es geht leider nicht. Tut mir leid, der Film war schlecht.
Ich finde, der Esel muss dort nie drin vorkommen, weil der Esel und der Schreck gehören zusammen. Und ich fand den Film gut, ich fand ihn nicht sehr gut, aber ich fand ihn gut und ich fand viele Stellen ziemlich niedlich. Und daher kriegt er von mir auch eine gute Bewertung.
Ich fand einfach dafür, dass er in dem gleichen Universum spielt, waren viel zu viele Cameo-Auftritte. Viel zu wenig. Man hat ja aus den alten Schreckteilen niemanden gesehen. Das
Na,
fand
die
ich
kennen es
etwas.
ja. Na doch, Humpty Dumpty war am Start. Das Ei.
Ja,
Und
aber
ansonsten, die kennen sich nicht, das ist ja seine Jugend.
okay. Hast mich überzeugt. Und dann kommt der Film, der wahrscheinlich abräumt: Rango. Hochgelobt von allen Seiten. Das Chamäleon, was in den Wilden Westen geht.
Ja, das ist ein super Film.
Ja, super
Man sieht auch, dass Rango Brad, Quatsch, Tom Cruise, Alter. Johnny Depp ist. Man merkt es halt, das ist halt wirklich schön umgesetzt.
beste Regie.
Ja.
Den Namen musst du wieder vorlesen von The Artist.
Oh Gottes Willen. M Michel Hazanavicius.
Ja, also für
Ja.
beste Regie würde ich sagen, kann man machen, weil auch wenn es ein Stummfilm ist, Regie muss da ziemlich gut sein, dass der Film auch zieht. Von daher ist das gerechtfertigt. The Descendants.
Ja.
Alexander Payne.
Hat den schönsten
Payne.
Namen auf Fall, ja.
Ja, fand ich jetzt nicht so überragend. Also es gab da einige Szenen, die wirklich hätten besser sein können, finde ich.
Ja.
Hugo Capret,
Hugo
Martin
Capret.
Scorsese, Hugo Capret, ich hatte nie Französisch, Martin Scorsese, warum nicht? Muss ich ganz ehrlich sagen, ist okay.
Ach, das ist der Name, der da dominiert ist, und das finde ich schlimm. Ich meine, der Film war okay, ja, aber ich meine, die Regieleistung, da gibt es andere Filme, die waren besser.
Drum gesagt, warum nicht?
Um noch auf Warrior rumzuhacken.
Aber jetzt Midnight in Paris, Woody Allen. Ich finde der Film vorne und hinten, die Regie fand ich super. Also, da war selten eine Szene, wo du gedacht hast, okay, das war jetzt schlecht.
Ja, aber es hätte doch besser sein können. Gerade für einen Woody Allen.
Naja, okay, aber es ist halt, du hast auch wirklich viel gesehen in dem Film, weißt du? Was?
Ja. Bin ich nie so überzeugt davon. Aber Meinungen gehen ja auseinander. Na gut.
The Tree of Life, Terrence Malick.
Für mich mein Favorit, beste Regie.
Und das, obwohl Urknall für 20 Minuten.
Genau deswegen aber auch, weil er halt den Mumm hat, mal sowas zu mixen, weißt du, und dann auch noch nominiert wird. Ich gönne halt, dass er den nächsten Schritt nach macht und das gewinnt. Weil ich denke, dass der einzige Oscar sein wird, den Tree of Life kriegt, und er war ein guter Film.
Okay, kommen wir zu beste Musik. Ganz oben steht da Tim und Struppi, John Williams. Dass Tim und Struppi bei bester Animationsfilm nicht auftaucht, ist an sich schon eine Beleidigung.
Ist es auch, ja. Weil das würde auch abräumen.
Abräumen würde ich nicht sagen, aber an sich, da stehen Filme wie Der gestiefelte Kater, der einfach nur Hollywood pur ist.
Ja.
Und Tim und Struppi, was halt etwas Underground-mäßig eigentlich ist, wird da noch nicht mal erwähnt. Also eine Nominierung hätte es locker verdient.
Ja.
Aber beste Musik, ja, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den besten Musik-Oscar geben sollte.
Nö, muss nicht.
Der Artist Ludovic Prus, ich denke, der wird's machen, weil der Film lebt von seiner Musik.
Sehe ich auch so, ja.
Hugo, Howard Shore, keine Ahnung, nie gesehen.
Das ist halt hier Hugo Capré.
Ach, das ist Hugo Capré?
Ja. Ja, es ist, ja, Sound war in Ordnung, aber auch kein Oscar verdient.
Bubu David, König Aspion, Albert Iglesias.
Nein, also hat halt, die Musik war nicht schlecht, nur in der Malung, aber fand ich jetzt nicht so super.
Ist der mit Julio Iglesias verwandt?
Ich glaube nicht.
Ah, wäre mal ein Zufall. Warhorse, Gefährten, John Williams. Schon wieder John Williams.
Der gleiche über Tim und Struppi, ne?
Also, ich fand von Warhorse, die Musik war eigentlich gut. Nichts, was im Kopf bleibt, aber so typischer, ja, wie Jurassic Park eigentlich.
Hat gut gepasst, ja.
Ja.
Jurassic Park war trotzdem besser.
Die sollten den gleichen Film, anstatt mit Pferden, mit T-Rexen spielen.
Ja.
Also die sollten im Ersten Weltkrieg T-Rexe reiten. Das wäre mal geil.
Und dann am besten noch ein Mädchen mit kurzem Rock und der Traumwelt und dann haben wir Sucker Punch 2 und ich freue mich und du ärgerst dich. Gut. Ja, also Artist wird es schon machen. Also ich denke, es ist auch okay.
Ja. Ja. Beste Spezialeffekte hatten wir noch, gell?
Ja, deswegen, das will ich unbedingt noch haben.
Wegen?
Wegen? Na, es ist wirklich schwierig. Also wir haben nominiert Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2. Finde ich nie so passend, weil ich meine, das ist, man hat nicht viel Neues bei Harry Potter im Teil 2 dort gesehen, 7-2, was jetzt Spezialeffekte sind. Zwar okay, aber es war zu erwarten. Hugo Capré, nee. Also das fand ich jetzt nicht so super, die Spezialeffekte. Real Steel ist auch so ein typischer Spezialeffektfilm in meinen Augen.
So ein kleiner Transformers, finde ich, das war schon...
Ein kleiner Transformers, aber deswegen ist ja auch Transformers nochmal selber nominiert mit
Dark Cell. Ja, ich weiß,
Ja, Transformers ist einfach ultimativ super in Spezialeffekten. Also was dort Michael Bay halt leistet mit seinem Team ist grandios, finde ich.
Ja.
Also entweder Transformers oder Planet der Affen. Revolution. Ich finde das so faszinierend, wie gut dort der Affe dargestellt ist und wie viel Mimik und Gestik er hat und wie viel Charakter in animierten Affen gesteckt werden. Es hat es auch verdient in meinen Augen. Eins von beiden.
Ja, also ich fand Rise of the Planets of the Apes auch super klasse. Ich habe den in der Sneak gesehen.
Hm?
Und alle haben gesagt, Planet der Affen, komm, wir gehen, weil die alle halt diesen schlechten Planet der Affen im Kopf hatten.
Also das war nicht schlecht. Der ist halt bloß ein bisschen
so
älter.
So schlecht, aber mal ehrlich, der Film war nicht so gut. Der
da war Mark Wahlberg da, Alter.
Ja,
nee, der war auch nicht gut.
Aber ich fand der Film super. Also Rise of the Planet of the Apes. Von den Spezialeffekten her, es war dafür, dass es wirklich nur der Affe, die Affen und so sind, die animiert sind, etwas wenig. Also es hätte halt mehr sein können, weißt du?
Aber überleg dir mal der Aufwand, der dahinter steckt. Ich meine, es ist derselbe Schauspieler, der in Gollum gespielt hat. Er hat das wieder gemacht. Er hat wieder zweimal eingespielt. Als richtige Person und am Computer. Alles gleich synchron. Und dann ist das alles noch ringsherum, jedes Haar bewegt sich, alles ist animiert und man sieht zwar, dass es animiert ist, aber es fällt einem nicht so sehr ins Auge wie vor ein paar Jahren, weißt du? Das ist halt wirklich richtig gut gemacht, finde ich.
Aha.
Aber ja, also trotzdem, Transformers ist halt trotzdem mein Lieblingsfranchise, von daher hoffe ich natürlich, dass dies gewinnt.
Ja, ich glaube auch, Transformers wird es einfach machen, weil das so eine Markenhure ist halt. Man muss es halt sagen.
Das ist die schönste Hure, die es.
Ja, Transformers hat halt an den Kinokassen gerockt und es ist sonst in keiner Kategorie, von daher
ja,
es wird wahrscheinlich Transformers sein.
Hast du mitgekriegt, kurz ein News-Spoiler, Transformers geht nochmal wahrscheinlich sogar in neue 3 Filme, die aber komplett neu aufgerollt werden, heißt neue Story, neue Charaktere.
The Dark Knight-mäßig, oder was?
Ja, genau, The Dark Knight-mäßig dann.
Finde ich gut.
Finde ich, na, es beginnt nächstes Jahr.
Nächstes Jahr schon?
Ja, okay. Ende nächsten Jahres oder Anfang dann darauf das folgende Jahr, wenn die Welt nicht untergeht, ne? Aber es ist halt, ja, weißt du, wieso muss man jetzt einen Reboot machen? Nach so einer kurzen Zeit, ich hätte lieber noch so, was ich, 3-4 Jahre gewartet, bevor man es wieder komplett neu anfasst. So.
Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, die wollten diese Michael Bay-Geschichte damit clean
abschließen. Michael Bay führt Regie in den nächsten drei.
Echt?
Ja. Er wurde halt überredet, das zu machen. Also er wollte halt, er hat irgendeinen Film, den er schon immer machen will, und er kriegt nie Geld dafür. Und die Produktionsstudio hat jetzt gesagt, pass auf, Alter, du kriegst die Kohle für den Film, du kannst den machen, als ersten auch, aber danach kommen nochmal 2-3 Filme von Transformers. Und da hat er gesagt, okay, mach ich.
Also es ist wirklich so wie Red Tails von hier Lukas.
Richtig.
Lukas. Okay. Wir haben jetzt aber noch eine Kategorie, die wir hier haben und die am Sonntag auch nicht erwähnt wird. Filme, die hier nicht auftauchen. Also ich finde Let Me In, super Film, super Darsteller, super Ambiente, aber er taucht nicht bei den Oscars auf. Absolut schade. Hast du ihn mittlerweile gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Also kurz die Story angerissen, es geht um ein kleines Mädchen, ich glaube es ist Hit Girl aus Kick-Ass.
Ah, okay.
Ich glaube aber nur, ich kann mich auch tierisch irren. Auf jeden Fall ist dieses Mädchen ist ein Vampir, ist schon seit 100 Jahren oder so ein Vampir und reist halt durch die USA, versucht unauffällig zu sein und hat einen menschlichen Diener und der liefert ihr Blut und alles Mögliche und die zieht halt in das Apartment neben einem kleinen, etwas geistig gestörten Jungen. Und die Geschichte, die dieser Film erzählt, ist so unglaublich kitschig, süß und liebenswert. Dieser Film ist einfach super. Und er hat halt an den Kinokassen dermaßen gefloppt, was absolut unverständlich ist, weil jeder, der ihn sieht, sagt, der ist so geil. Das ist einfach schade, dass dieser Film hier nicht auftaucht. Er hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient.
Okay, also ich werde ihn auf jeden Fall gucken, jetzt nach deiner Beschreibung. Es ist auch die Schauspielerin von Kick-Ass, die auch in Hugo Capré spielt, das Mädchen mit dem Schlüssel.
Ich sag dir, in Let Me In ist sie hübscher.
Ja, sie wird auch langsam älter, ne?
Ja, nee, sie spielt wirklich eine... Also, dem Vampir nimmt man ihr super ab. Okay. Auch sehr krasse Special-Effekte, wenn sie sich zum Vampir verwandelt. Also, dass der Film, der hätte so viel Potenzial für verschiedenste Kategorien gehabt und nirgendwo taucht er auf.
Ist echt
sehr schade. Hast du noch Filme, die hier stehen sollten, aber nicht stehen?
Ich habe immer noch mein Warrior-Problem, dass der halt zu wenig nominiert ist. Das ist halt das Einzige. Ich muss überlegen, ob ich noch irgendwas habe. Aber eigentlich fällt mir jetzt spontan nichts ein vom letzten Jahr, was jetzt noch unbedingt hätte nominiert werden müssen.
Also ich finde, auch wenn es ein bisschen, naja, zu wenig wäre, aber irgendwo hätte mal 30 Minuten oder weniger zumindest auftauchen können. Der Film, ich weiß, du hast ihn auch gesehen, gell?
Natürlich, gleich wo rauskommen.
Und ich fand ihn einfach von der Story her gut. Der Hauptdarsteller, ach, wie auch immer er gerade heißt, mir fällt es nicht ein, hat besser gespielt wie in Facebook, also im Facebook-Film. Und er hätte
Social Network,
ja. Ja, genau. Und der hätte ja auch locker stehen können.
Ja, hätte man mitmachen können.
Aber das ist immer dieses Problem bei den Oscars, es sind viel, viel zu wenig Comedy.
Weil Comedy ist kein Nix in ihren Augen, glaube ich.
Das ist ja, das Problem. Wie hieß er? Der Gott des Gemetzels.
Super Film.
Auch nicht da. Stimmt.
Das muss man erstmal schaffen, mit 4 Schauspielern, ein Raum, naja gut, okay, sag mal eine Wohnung, so einen coolen Film hinzukriegen, der nur langweilig ist und viel zu schnell vorbei.
Ja, und einfach nicht auftaucht hier.
Ja.
Oder, wie ist er? 50-50. Auch super Film, aber weil es eine Komödie ist, hat er keine Chance bei den Oscars. Ich glaube, die Komödiendarsteller, die werden einfach nicht ernst genommen. Deswegen ist Jonah Hill hier auch als bester Nebendarsteller wahrscheinlich nur drin, weil er halt normalerweise Comedy-Schauspieler ist. Ja. Superbad hat ja auch keine Nominierung gehabt.
Aber ich finde das schön, dass ein Film wie Superbad keine Nominierung hat. Weißt du wieso?
Ja, bleibt ein bisschen underground so, gell?
Richtig, weil sonst macht es das ein bisschen kaputt. Ich meine, in Scott Pilgrim hätte es auch verdient, einen Oscar zu kriegen.
Findest du? Ich
Ja,
fand
Scott
Scott Pilgrim
Pilgrim ist für.
scheiße.
Du fandst den scheiße, du bist ein richtiger Nerd. Der Film
Ey.
hat alles drin.
Ich fand Kick-Ass hätte mal locker was für Special Effects oder so bekommen können. Oder für Kostüme. Kostüme.
Für Brutalität von einem Film, wo man es nie erwartet.
Genau, oder so.
Ja. Das ist übrigens bei Drive auch so, wenn ihr
Drive
es
war
was
schon.
sagt. Ist ein cooler Film und so brutal stellenweise, man erwartet das überhaupt nie. Aber ist trotzdem ein richtig guter Film, hat auch Tiefgang. Ja, also mir fällt nichts mehr wirklich so spontan ein, was ich jetzt noch nominiert haben möchte. Also wenn ich jetzt da recherchieren würde, würde es mir wahrscheinlich einfallen, aber
Ja.
Ich denke mal, wir werden uns ja trotzdem nochmal nächste Woche zusammensetzen, wenn dann die Oscars durch sind.
Auf jeden Fall.
Und nochmal drüber reden. Und da werde ich mir bis dahin mal ausarbeiten, was für mich noch so die Filme gewesen wären, vielleicht. Die hätten
Ja,
was
und
gewinnen können.
wir werden, wenn wir nächste Woche uns treffen, könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass wir uns die ganze Zeit über Steven Gätchen aufregen werden.
Ja.
Falls er
Dieser Assi.
nominiert. Ich weiß nicht. Nominiert
Ach,
er?
bestimmt. Wen
Moderiert
haben
er?
sonst? Ich meine.
Elton! Hallo?
Dann haben sie denn ja Probleme mehr richtig, ne? Da ist doch jetzt dieses Kinder-TV, macht er da auf ARD oder so.
Echt? Ah, das ist
Naja.
schade.
Ja, aber es wird schon der Gätchen machen, weil es gibt ja auch diese Reihe von, auf, oh Gott, bei Tele5, Gätchen mag, nee, Quatsch, Steven mag Film, wo er erzählt, was seine Lieblingsfilme sind, was super Panne
Was
ist.
super geil wäre, was ich mal richtig geil von ProSieben fänden würde, wenn Thomas Gottschalk die Oscars moderieren würde. Weil Thomas Gottschalk hat ein Filmwissen, das ist unglaublich. Der hat ja früher auf, oh, was war denn? Auch auf Tele5, glaube ich, hat er auch so Reviews gemacht zu Filmen. Und Thomas Gottschalk hat wirklich das Moderatorische kann der super. Also, wenn er mal nicht gerade Wetten, dass gemacht hat, hatte ich den auch eigentlich gemocht. Und der hat halt dieses Hintergrundwissen, der ist wie ein Lexikon, der Mann.
Mir ist es scheißegal, wegen mir kann man dort auch die Katzenberger hinstellen, solange der Gätchen das nicht macht. Das ist, glaube ich, die Hassperson für mich schlechthin. Das ist letztes Jahr, als ich die wieder gesehen habe, die Oscars. Das ist Fremdschämen, weißt du? So deutsches Fernsehen, Gätchen und die Schauspieler denken sich bestimmt auch so: Gott, was ist dort in dem Land los?
Ja, vor allem die Fragen, die er am roten Teppich stellt und so, das
Ja.
ist peinlich.
Das ist so schlimm. Aber
Aber okay.
egal. Lass mal
Werdet ihr
das.
alles nächste Woche sehen, wenn wir uns dann zu dem ja, Review des Oscars aufraffen, beziehungsweise wieder wach sind nach der extrem langen Oscar-Nacht.
Ja.
Ja, das war's mit unserer Oscar-Prognose. Ich bin der Fully aka Manuel.
Und ich bin der Gabriel, aka Gabe. Und
Und wir sind das Spielmagazin.
richtig.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.